Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps. Ich sitze einmal mehr mit dem wunderbaren Peter Hempelmann hier. Peter,
grüß dich.
Frisch und knusprig.
Ja, wie immer.
Sehr gut, sehr gut. Wir sind mit unserer Philosophiegeschichte schon weit vorangeschritten, muss man sagen. Wir haben irgendwann einmal bei den Vorsokratikern begonnen und sind inzwischen bereits im 18. Jahrhundert und an der Schwelle zum 19. Jahrhundert, an der Schwelle auch zur Moderne angekommen. Wir reden heute noch einmal über einen, kann man sagen, Zeitgenossen Kants eigentlich, ja, die haben sogar ganz ähnliche Todesdaten oder nahe beieinander, kann man sagen. Und es ist ein Denker, der nicht in jedem philosophiegeschichtlichen Rückblick vorkommt und nicht unbedingt zu den ganz Großen gezählt wird, wenn wir von Kant und Hegel gesprochen haben und so. In einem Atemzug wird der nicht unbedingt genannt. Aber du hast in den Vorbereitungen immer wieder verlauten lassen, da gibt's überraschend viel zu holen.
Ja.
Über wen sprechen wir, Peter?
Wir sprechen über Johann Gottfried Herder. Er lebte von 1744 bis 1803, um das mal von vornherein eben auch ein bisschen einzugrenzen. Und dein Zögern bei der Bestimmung der Einordnung ist absolut sachgemäß. Wir bewegen uns hier zwischen Aufklärung und Moderne. Mhm. Und die Leute, die wir dort wahrnehmen können, sind oft ganz besonders spannend, weil sie Entdeckungen machen, von denen wir merken, sie spielen im 20. oder 21. Jahrhundert auf einmal eine ganz große Rolle. Wir denken, das haben wir heute erst festgestellt oder in Diskursen erarbeitet, und dann lesen wir auf einmal Herder und denken, hoppla, das war ja eigentlich alles schon da. Vielleicht noch nicht in dieser letzten philosophischen Geklärtheit, aber in der Sache sehr wohl. Und das macht so einen Mann wie Herder unglaublich spannend. Herder, der Haupttheoretiker von Sturm und Drang ist. Das heißt, tatsächlich finden wir ihn nicht unter den absoluten Klassikern der Philosophie, aber im Bereich etwa Germanistik und Literatur spielt er schon auch in der ersten Reihe.
Ja, und du hast jetzt einen Punkt schon genannt oder vorweggenommen, dass du gemerkt hast in der Beschäftigung mit Herder, wie er in aktuelle Fragestellungen und gesellschaftliche Diskurse irgendwo hineinspricht oder wieder wirklich verwertbar wird und auch Einsichten mitbringt, ganz erstaunlicherweise, die heute sehr hilfreich sein könnten. Und deshalb würde ich gerne so einen Schritt raus machen oder zuerst mal in der Gegenwart starten. Ich bin in der letzten Zeit immer wieder einem Begriff begegnet, der in gesellschaftlichen und politischen Diskursen gerne genannt wird, dieses sogenannte Othering, also ein englischer Begriff, der so etwa übersetzt werden könnte mit Fremdmachung. Und es bezeichnet eigentlich einen Vorgang, wo Menschen, die sich als normativ verstehen, auf Angehörige anderer Sprachgruppen oder Angehörige anderer Kulturen, Religionen, sexuelle Orientierung und so weiter blicken und sich von ihnen abheben und diese anderen als fremd. Und damit, es ist auch so ein Gestus der Überlegenheit mit verbaut in diesem Begriff. Also nicht nur fremd, sondern irgendwie auch eigenartig, irgendwie auch erklärungsbedürftig. Es gibt auch, das ist schon ein Aspekt, es gibt auch eine Faszination für das Fremde. Also der Begriff des Otherings kommt aus der postkolonialen Theorie. Und das ist ja immer so ein bisschen, oder nicht immer, aber oft ist das so ein bisschen vermengt. Man begegnet etwas Fremdem und findet es irgendwie faszinierend, wie man früher von indigenen Völkern, von Indianern gesprochen hat, so der edle Wilde und so. Ja. Aber gleichzeitig ist natürlich auch immer klar, man spricht von einer zivilisatorischen Überlegenheitsposition. Man ist selber quasi ein Exemplar der normalen Gattung Mensch. Und die anderen sind irgendwie anders und bleiben fremd und werden tendenziell auch abgewertet. Das ist ein Begriff, der vieles auch zusammenfasst oder in der Schnittmenge ist von ganz vielen Problemen und Fragestellungen, die uns heute in einer pluralisierten, multikulturellen Gesellschaft begegnen. Und das hat politische und alltägliche Implikationen. Und als ich mich beschäftigt habe, auch mit Herder, mit deinen Vorbereitungen dazu, ist mir aufgefallen, wie unmittelbar eigentlich Herder in solche Konstellationen und Problemkonstellationen hineinspricht. Vielleicht mit diesem Problemhorizont im Hintergrund könntest du uns mal in das Leben von Herder mitnehmen und auch zeigen, inwiefern er Menschen begegnet ist und sie zu verstehen versucht hat, die anders sind als er selber.
Ja. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Das, was Herder hier auszeichnet, ist nicht der systematische Griff, wie wir ihn bei Hegel oder bei Kant haben, sondern die Bereitschaft zum Staunen, zur Offenheit, zum Sammeln, zur Wahrnehmung dessen, was anders ist, und zu dessen Wertschätzung. Man kann jetzt biografisch einsteigen und man könnte jetzt strukturell einsteigen. Ich beginne mal mit dem Biografischen. Mit 19 bekommt der junge Herder aufgrund eines gräflichen Stipendiums die Möglichkeit, nach Riga zu ziehen. Geboren ist er in Ostpreußen und so weiter. Und er lernt, er hat dadurch die Möglichkeit, auch dem preußischen Militärdienst zu entgehen. Nicht ganz unwichtig. Aber er lässt sich dort auf die lettische Kultur ein. Er bekommt eine Wahrnehmung für die Sprache dort. Und diese Wahrnehmung der kulturellen Eigenart vollzieht sich interessanterweise, und das ist prägend für alles Spätere und Weitere, über die Poesie der Letten.
Ja.
Und er sammelt ihre Volkslieder und er gibt sie heraus. Später kommen dann auch ganze Volksliedersammlungen, wo er auch die Volkslieder anderer Völker daneben stellt. Aber es ist bei diesem frühen Herder die Faszination durch die Lebensweise, die spezielle Kultur, für den Genius dieser Sprache, für diesen ganzen Komplex, ist mit Händen zu greifen. Und das sind Motive, die er dann ein Leben lang verfolgt. Das ist am Anfang so und das geht immer weiter. Es gibt verschiedene Reisen, die mehr oder weniger glücklich verlaufen. Die erste große Weltreise, die geplant ist, die endet dann im Schiffbruch. Aber ein Mann wie Herder kann das auch nicht aufhalten. Auf dem Weg zurück nach Riga, da benutzt er dann die Möglichkeit, alle möglichen Leute noch zu treffen und so weiter. Das muss uns im Moment jetzt hier gerade nicht interessieren. Aber es zeigt eben wieder diese ungeheure Offenheit. Und der strukturelle Zugriff ist dann, dass er in verschiedenen Anläufen ungeheuer materialreiche Werke, teilweise vierbändig produziert, in denen er das Konzept einer physiognomischen Weltgeschichte entwirft. Ich weiß, dass du mal im Vorfeld gesagt hast, was soll denn das jetzt eigentlich heißen?
Ja, ich kenne eben den Begriff der Physiognomie, kenne ich nur aus, glaube ich, ziemlich zweifelhaften Unterfangen von den Gesichtszügen eines Menschen auf seinen Charakter und seine Intelligenz und so zu schließen. Das ist ja dann, glaube ich, auch bis in irgendwie nationalsozialistische Ideen hineingeflossen und hat sich auch einfach wissenschaftlich nicht bewahrheitet so. Das ist aber der einzige Zusammenhang, in dem mir der Begriff der Physiognomie überhaupt begegnet
ist. Es gibt ihn aber tatsächlich auch außerhalb der Rassentheorien. Ja. Er ist deutlich älter. Und er meint damit einfach auch das Profil.
Ah, ja.
Ja, das Profil eines Menschen oder eben bei Herder eines Volkes.
Mhm.
Und das, was diese physiognomische Weltgeschichte auszeichnet, ist auf der einen Seite der unglaubliche Reichtum an Material, den er für die verschiedenen Völker eben sammelt. Er ist eben auch Ethnologe. Das müsste man vielleicht bei der Gelegenheit auch mal sagen. Wer ist es? Er ist Philosoph, er ist Sprachphilosoph, er ist Literaturgeschichtler, er ist Anthropologe und er ist Geschichtswissenschaftler. diese Fülle der Zugänge markiert wieder den Reichtum seines Denkens, aber ein Stück weit eben auch die Unfähigkeit, das Ganze in ein System zu bringen, dass es Kant nach dieser 10-jährigen Pause eben in einer ganz anderen und durchschlagenden Weise gelungen. Bei Herder haben wir das so nicht. Da müssen wir das rekonstruieren. Und das kann man jetzt versuchen am Begriff dieser physiognomischen Weltgeschichte. Ich sagte, sehr materialreich. Und das Kennzeichen an dieser ganzen Unternehmung ist, dass er anders als die Aufklärung nicht eine bestimmte Kultur normativ setzt. Die Aufklärungskultur sagt im Grunde, Stichwort Französische Revolution, wir haben jetzt hier einen Status der Humanität erreicht, der nicht überbietbar ist, und alles andere müssen wir daran messen. Für Herder ist Humanität auch wichtig, aber er sagt, schon die Konkretionen, die wir in der Aufklärungskultur dazu finden, Menschenrechte, Menschenwürde und so weiter, sind gut und recht, aber es sind eben Konkretionen in einer bestimmten Kultur, die zu einer bestimmten Kultur passen. Aber Humanität ist eigentlich das Gesamte der Bildung von Menschen in den unterschiedlichsten Kulturen. Und dann entwirft er ein Netz von Epochen, die nacheinander und nebeneinander bestehen. Und das Faszinierende an der Darstellung ist, dass diese Kulturen alle ihr Eigenrecht haben. Also sie werden absolut als individuelle, andere Größen dargestellt. Natürlich im Wissen darum, dass der eigene Zugang immer auch nur ein begrenzter ist. Aber sie bilden dann eben insgesamt doch ein Geflecht, in dem zum Beispiel beim Thema Humanität etwas deutlich wird von dem, was den Menschen im Gegenüber zum Tier auszeichnet. Dass dieses Miteinander von Wahrnehmung eines anderen, fremd, Stichwort Othering, und gleichzeitig höchster Wertschätzung, Verzicht auf Wertung, das ist eine ungeheuer interessante Sache. Und ich glaube, dass das nicht nur interessant, das kann sehr, sehr wichtig sein, da wo verschiedene Kulturen aufeinandertreffen und ich jeweils in dem anderen wirklich den ganz anderen sehe und vielleicht auch vor den kulturellen Äußerungen, die mir dort begegnen, vor den kulturellen Erscheinungen ein Stück weit zurückschrecke. Und bei Herder kann man lernen, einen gewissen Abstand zu nehmen und dann eben zu versuchen, auch aus der Kultur der anderen zu lernen.
Ja, ja. Mir ist der Begriff des Allgemeinmenschlichen bei Herder begegnet. Und das ist ja, wie muss man sich das denken? Wir sind eingestiegen mit diesem Othering, quasi mit diesem, und gegen die grundsätzliche Intuition wird man sich ja nicht wehren können, dass man in Begegnung mit anderen Menschen und natürlich auch innerhalb des eigenen Kulturkreises und so, aber umso mehr, wenn man Kulturgrenzen, Sprachgrenzen, Landesgrenzen und so weiter überwindet, dass man in der Begegnung diesen Impuls hat, das ist mir völlig fremd. Das läuft quasi quer zu allem, was ich gewohnt bin. Das läuft quer zu meinen Konventionen und Wahrnehmungen und so weiter. Also das ist etwas ganz anderes. Und dann aber nicht den Schluss zu ziehen, es ist anders, folglich schlechter oder es ist anders und ich bin eigentlich die Norm für das Ganze, sondern das als etwas Fremdes stehen zu lassen. Aber es gibt ja dann doch eben diesen Rekurs auf dieses Allgemeinmenschliche. Das heißt, für Herder sind dann doch nochmal alle Kulturen und alle Sprachkreise und so weiter sind unter diesem Begriff der Humanität irgendwie eingeschlossen. Und das ist ja ein wichtiger Move, weil wir im Rückblick auf totalitäre Regime und so weiter immer beobachten können, dass der erste Schritt zu ganz fürchterlichen Gewalttaten an Menschen in der Entmenschlichung des anderen beginnt. Also der andere ist anders, der ist mir fremd, der ist weniger Mensch als ich.
Ja, echt.
Und diesen Schluss zieht er eben gerade nicht.
Ja. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Ich rekapituliere das nochmal ein bisschen. Also wir treffen ja in unserer Gesellschaft sowohl am linken wie am rechten Rand bezeichnenderweise auf ein Identitätsdenken. Ich würde es versuchen zu verstehen als Reaktion auf die unüberschaubare Pluralität von Erscheinungen. Ja, ja. Also ich flüchte mich und darin, dass ich im Grunde eine Normalitätsunterstellung mache und eben weder in der einen oder anderen Weise sage, so ist es normal oder normativ, so ist es eigentlich richtig. Mhm. Ganz egal, in welcher Variante mir das begegnet. Wir könnten das jetzt sogar milieutheoretisch runterbrechen und sagen, in Gruppen Gleichgesinnter fühlt man sich deshalb sowohl, weil man auf lauter Leute trifft, die genauso sind wie ich und die mir das Bewusstsein und das Gefühl geben, ich bin richtig, so wie ich bin.
Ja.
Ja. Und dann kommt es zu diesen Ausgrenzungsphänomenen, weil es eben normativ wird, weil ich eine bestimmte Vorstellung von dem Normalen und von dem Richtigen habe und automatisch das, was anders ist als ich, selbst wenn eine bestimmte Toleranz dann eingeräumt wird und ein gewisses tolerantes Verhalten da ist, es doch zu einer gewissen Abwertung oder Distanzierung kommt. Mhm. Und das ist in der Tat bei Herder anders. Du hast von dem Begriff des Allgemeinmenschlichen gesprochen. Die Summe dessen, was Humanität ist, also seine berühmten Briefe über Humanitäter, kann man das sehr schön sehen, wird eben nicht dadurch bestimmt, dass er in einer abstrakten Weise einen Begriff des Humanums formuliert. Mhm. Das wäre, sagen wir mal, der kritizistische oder sonstiger Zugang über Begriffe, formuliere ich etwas und das mache ich dann normativ und gebe das den anderen vor und sie sollen sich danach richten. Sondern er sagt, das, was den Menschen auszeichnet, Humanität, das Allgemeinmenschliche, das ist gerade die Summe dessen, was sich in den verschiedenen Epochen, Kulturen als Ausprägung des Menschlichen verstehe. Also ein interessant, und das Spannende ist dann auch, dass wir nicht einfach bei einem Kulturrelativismus landen, sondern dass durch dieses Miteinander der von ihm gedanklich vernetzten kulturellen Konzeptionen es nicht zu einer Kriteriologie, das wäre wieder zu eng, aber doch zu einer Vorstellung von dem kommt, was den Menschen ausmacht. Ja. Also ich kann das am Beispiel der Aufklärung nochmal deutlich machen. So sehr Herder auf der einen Seite Kind der Aufklärung ist, also der ihn bestimmt jedenfalls in den ersten Phasen ein starker Optimismus der Vorwärtsentwicklung des Menschen und auch als er da mit den Letten unterwegs ist, sieht er sich als Intellektueller, der das Volk fördert und so weiter. Das ist alles also sehr, sehr aufklärerisch gedacht. So sehr ist er dann in der mittleren und späten Phase geschockt durch das, was in Frankreich passiert. Also durch die gewalttätigen Auswüchse dieser Humanitätsidee. Wir hatten es auch in unserer Hegel-Folge ganz kurz mal angesprochen, der Jakobinismus, die normativ werdende Anschauung von Menschen, die sich dann eben auch ganz schnell gewalttätig und mindestens ausgrenzen, aber sonst sogar gewalttätig den anderen im Prinzip vernichtend äußern kann. Ja,
also französische Revolution.
Französische, ja. Revolution wäre das naheliegende Beispiel. Es war für ihn. Also er hat regelrecht geschockt durch das, was da passiert. Auf der einen Seite ist dieser kulturellen Konzeption sehr verbunden. Es geht um Humanität, um den Fortschritt. Es geht um die Aufklärung von Menschen. Auf der anderen Seite spürt er hier, dass dieses Humanitätskonzept verengt ist. Und in dem Moment, wo ich es, du fragtest ja, wie funktioniert das, ja, in einen größeren Zusammenhang hineinstelle, mhm, für Herder spielte auch die Antike eine ganz große Rolle mit ihrem Streben nach Freiheit, nach Leben und nach Harmonie. Mhm. Da kann ich einen kritischen Maßstab gewinnen und eine bestimmte Epoche, selbst die Epoche, in der ich selber lebe, noch einmal kritisch wahrnehmen. Also das zum Beleg dafür, dass wir nicht einfach bei einem Kulturrelativismus landen, ja, mhm, sondern ich gehe offen, neugierig auf die Art und Weise zu, wie andere Menschen leben. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich etwas anderem begegne, beginne nochmal beim Othering. Dann gibt's im Prinzip ja zwei Optionen. Die eine Option ist, dass ich sage, sind die doof? Ja. Und im Extremfall sage, braucht es die?
Ja.
Oder ich sage, ach, wie interessant. Und ich stelle mich selbst in Frage und sage, was kann ich denn davon lernen? Mhm. Warum bin ich denn so anders als die? Nicht mehr frage, warum sind die denn so anders als ich?
Ja, und ach, sehr gut, ja.
Ja, die, und da passiert eine Weichenstellung. Und mit Verlaub, das hat einen theologischen Grund. Herder geht eben davon aus, dass auch die kulturellen Bildungen, auf die wir treffen, kulturelle Bildungen von Geschöpfen Gottes sind. Das letzten Endes ist das schöpfungstheologische Konzept, alles, was wir vorfinden, ist im Grunde eine Gabe des unendlich reichen Gottes, der uns mit diesen verschiedenen Manifestationen des Menschlichen eben auch beschenkt und der will, dass wir voneinander lernen. Also die Kombination unterschiedlichster Volkslieder als elementare Äußerung des Genius eines Volkes in einem Buch oder die Zusammenstellung dieser ganzen Zeugnisse ist Programm. Herder träumt von einem Bund der Völker.
Ja.
Wo man dann eben friedlich auf dieser eben geschilderten Basis auch friedlich miteinander unterwegs sein kann.
Also er geht nicht in Begegnungen mit anderen Menschen und anderen Volksgruppen hinein mit einem bereits vorgefassten Verständnis dessen, was Menschlichkeit und Humanität bedeutet, sondern er lässt sich auf diese Menschen ein, um seinen eigenen Begriff des Allgemeinmenschlichen irgendwie ausweiten oder klären zu lassen.
Ja.
Das ist ein anderer Ansatz, der aber vielleicht auch erklärt, vielleicht kannst du über sein Werk noch ein bisschen etwas sagen. Und du hast vorhin schon gesagt, er ist jetzt nicht der Systematiker, der das Ganze dann einordnet in ein stimmiges System. Da ist Kant quasi stilprägend gewesen. Aber vielleicht ist das ja auch, passt das ja auch zu diesem Ansatz, dass sein Werk eigentlich die Form seines Werkes auch den Inhalt seines Denkens ein Stück weit widerspiegelt. Er beobachtet, er stellt Dinge zusammen, er nimmt wahr und beschreibt das auch und versucht das schon auch irgendwie geschichtlich und kulturell irgendwie zu verstehen. Aber er versucht jetzt nicht notwendigerweise diese Überblicksperspektive zu gewinnen, von der aus er dann alles schön einordnen und auch beurteilen kann.
Ja. Genau. Also da gibt es Entdeckungen zu machen, wo man wirklich denkt, Mensch, wie konnte er das eigentlich damals schon so formulieren? Wir finden in der Auseinandersetzung mit der Vielfalt die Kritik an dem sogenannten Allanblick. All-Verbindungsstrich Anblick, so muss man es auseinandernehmen. Ja. Ich habe das dreimal gelesen, bevor ich verstanden habe, was er da sagen wollte mit diesem Begriff. Er sagt, das auf den Begriff bringen dieser Vielfalt würde ja im Grunde einen Standpunkt über all diesen Kulturen voraussetzen. Und das wäre absolute Hybris. Und dann kommt tatsächlich die Aussage, das wäre doch eigentlich nur Gott möglich. Oder ist ja eigentlich nur Gott möglich.
Ja.
Und das ist eine nahezu wörtliche Vorwegnahme dessen, was wir in der analytischen Philosophie mit der Kritik an dem sogenannten Gottesstandpunkt haben. Also Richard Rorty etwa, der genau unter dieser Perspektive dann die Descartesche Philosophie kritisiert und sagt, God's point of view ist uns Menschen grundsätzlich verbaut. Wir können nicht die Perspektive, den Gottesstandpunkt einnehmen und von oben quasi draufschauen und uns dann einen Begriff von den Dingen machen und von einem absoluten Standpunkt aus rechts und links und vorne und hinten unterscheiden und dann eben auch noch zu Wertungen kommen. Und er sagt, Herder, im 18. Jahrhundert sagt er, dass diese Kategorie des Allanblicks, das ist uns letzten Endes verboten. Also eine schon dann in der postmodernen Philosophie erst wiederholte und wiederentdeckte Aufforderung zu einer Begrenzung unseres Blicks, zu einer Begrenzung der Reichweite unserer auch normativen Fähigkeiten. Und das ist natürlich als solche schon friedenstiftend.
Ja.
Dass ich merke, auch da, wo ich zu vernünftigen Urteilen gefordert bin, und die bringt er ja, ich kann daher noch auch zu seiner Stellung zu Kant etwas erzählen. Auch da muss ich mir immer im Klaren sein, dass mein Standpunkt ein kulturell, ja bedingter, klingt schon wieder rationalistisch, ein kulturell geprägter und bestimmter und eben nicht ein absoluter Standpunkt ist. Und das bedeutet, wir haben keine andere Chance, als dass wir miteinander im Gespräch bleiben, dass wir uns austauschen und dass wir voneinander lernen. Und das ist eben genau diese andere Perspektive, die alternativ ist zum Othering.
Ja, und das ist aber jetzt doch auch, ich meine, wir kommen von der Besprechung Kants her, wir kommen von Hegel her in einer der letzten Folgen. Das ist jetzt doch eine Selbstbescheidung und eine Bescheidenheit, die jetzt nicht unbedingt typisch ist für die Aufklärungsphilosophie oder die uns bisher, wir haben ja das auch kritisch dann angemerkt bei, schon bei Kant, bei allen Versuchen quasi die Reichweite der Vernunft einzuschränken, gibt er dann doch sehr, sehr klar die Kategorien vor, in denen sich diese bescheidene Vernunft dann zu bewegen hat.
Yeah.
Und bei Hegel, der versucht das dann quasi nochmal zu übersteigen und in ein umfassendes System zu gießen. Das sind eigentlich unter dem Strich relativ unbescheidene Entwürfe mit einem Universalgeltungsanspruch.
Ja.
Und das ist ja eigentlich untypisch bei Herder. Vielleicht kannst du zum Verhältnis Herders zur Aufklärung und speziell vielleicht zu Kant doch noch ein paar Worte verlieren.
Ja, um einen modernen Begriff aufzunehmen, einen aktuellen Begriff. Herder würde sagen, diese Entwürfe sind eurozentrisch. Wenn er sich in gegenwärtiger Ausdrucksweise, wenn er sich einer solchen Ausdrucksweise bedienen würde. Das heißt, wir setzen bestimmte Konzepte absolut und gewinnen von daher dann eben auch ein Urteil. Und wenn wir jetzt auf Lessing gucken, auf Kant oder auf Hegel, überall wird doch sehr, sehr normativ gedacht. Bei Lessing haben wir ein Konzept über die Entwicklung der Menschheit, nicht wahr? Von der Erziehung des Menschengeschlechts, ja. Da wird schon ganz, ganz massiv gewertet. Religion, Philosophie und dann eben Aufklärung. Bei Hegel wird die Vernunft, und zwar ein bestimmtes Vernunftkonzept, zur absoluten, buchstäblich absoluten Größe, die, an der nicht nur alles gemessen wird, sondern alles wird im Grunde als vernünftig letztendlich erklärt. Also das kann man nicht mehr toppen. Und Kant ist natürlich vorsichtiger, aber auch bei ihm haben wir ein bestimmtes Vernunftkonzept und Kant sagt jetzt nicht einfach, na ja, das ist jetzt halt das, was bei meinen Studien rausgekommen ist, sondern das, was im Bereich der Reichweite der Vernunft liegt, ist eben auch das objektiv Gültige. Das ist das, worauf ich die Menschen auch absolut verpflichten kann.
Ja.
Und da geht Herder dann hin, vor allen Dingen der alte Herder. Man muss sagen, das ist umso wichtiger, was ich jetzt sage, weil es eine frühe Beziehung zwischen Kant und Herder schon gab und der frühe Kant Herder als Student erlaubt hat, unentgeltlich, der hatte nicht viel Geld, an seinen Vorlesungen teilzunehmen. Also Herder hat Kant intensiv kennengelernt, allerdings den vorköttischen Kant, und hat seine Entwicklung weiter verfolgt. Und im Alter kommt er dann zu ausgesprochen kritischen Würdigungen. Die hängen wiederum damit zusammen, dass Kant überhaupt nicht zufrieden war mit dem, was Herder da so produzierte. Das war ihm alles zu wischiwaschi und nicht philosophisch genug. Also das konnte man eigentlich gar nicht auf den Begriff bringen, was Herder da formulierte in seinen mehreren Anläufen zur Geschichte der Bildung der Menschheit. Und die zentrale Kritik von Herder an Kant und den Kantianern lautet nicht, es ist nicht wichtig, dass ihr euch an der Vernunft orientiert, sondern die zentrale Kritik an Kant, den Kantianern und eben auch verschiedenen Aufklärungsphilosophen lautet, dieser rationale Zugang der Wirklichkeit ist einer, aber nur einer. Und es gibt daneben, das wusste er aus seinen Studien, vorrationale, wenn man so will, auch nicht rationale Zugänge, die nicht irrational sind. Also die Empfindung, die Wahrnehmung, das Affiziertsein, das unmittelbare Affiziertsein von den Dingen, das Ästhetische, das ist im Grunde irreduzibel. Und damit wird er ja dann auch zum Theoretiker von Sturm und Drang. Insofern er diese ästhetischen Erfahrungen beschreibt, die in Kants Philosophie trotz aller Einordnung von Ästhetik als Anschauungslehre ja gar keinen Platz hat. Und er plädiert energisch dafür, dass es eben auch alternative Zugänge zur Wirklichkeit gibt, die als solche ihren Eigenwert haben. Also das wäre ein weiteres schönes Beispiel dafür, wie er eine Monokultur versucht aufzubauen.
Ja, ja. Und das wird ja dann auch ein Stück weit symptomatisch für eine ganze Reihe von Philosophen, die auf Kant folgen oder auf ihn reagieren. Also man könnte das ja dann auch bei, von mir aus, bei Schopenhauer, der dann den Willen, den menschlichen Willen ins Zentrum stellt und sagt, ja, das ist eigentlich die bestimmende Größe und nicht die Vernunft. Ja. Oder bei Feuerbach, wo wir eine eigene Folge noch machen werden, der dann die Sinnlichkeit sehr stark betont und sagt, da tanzt der Bär, da läuft eigentlich die Musik und nicht nur an der Vernunft oder in erster Linie an der Vernunftfront. Also da wird dann schon versucht, auch diese rationalistisch vernunftmäßigen Engführungen der Aufklärung irgendwo wieder aufzusprengen.
Ja.
Und bei Herder ist es, wenn ich dich recht verstehe, ist es faszinierend, wie offen und neugierig er eben alle möglichen Phänomene kulturellen Seins und Alltags in Völkern, Volksgruppen wahrnimmt und sie eben nicht sofort in dieser aufklärerischen Vernunftmatrix verwurstet, sondern merkt, da ist irgendwie noch mehr, und das lässt sich auch gar nicht in dieses System pressen, ohne ihm Gewalt anzutun.
So, genau so ist es, ja. Also in einer gewissen Weise ist Herder eigentlich der Vordenker des Begriffs, den Jürgen Habermas zum Zentralbegriff seiner mittleren und späten Philosophie gemacht hat, nämlich des Begriffs der Lebenswelt. Habermas hat natürlich unmittelbare Vorläufer auch in Alfred Schütz und in Husserl und so weiter. Du hast eben den Namen Schopenhauer genannt. Man könnte auch Nietzsche noch dann eben.
Ah ja.
Feuerbach, ganz, ganz wichtig. Menschen, die in einer gewissen Weise auf dieser Perspektive aufbauen, dass der Mensch nicht reduziert werden kann auf die Frage nach der Sittlichkeit, der Moralität, die Vernunft bestimmt ist. Also wir müssten eigentlich an dieser Stelle dann auch noch Sigmund Freud nennen. Das ist ja auch sowohl bei Feuerbach wie bei Freud kommt die Leiblichkeit, die Sinnlichkeit zur Sprache. Bei Freud ja noch vertieft dadurch, dass er sagt, ihr werdet durch Dinge getrieben, von denen ihr gar keine Ahnung habt,
ja,
auch in eurem Denken. Und das ruht alles auf der Entdeckung, dass der Mensch weit mehr ist als ein abstraktes Denkvermögen. Wir haben es dann im 20. Jahrhundert auch mit der Bewegung ja des Embodiment zusammen zu tun. Also ein vertieftes Nachdenken darüber, welche Rolle spielt eigentlich die Tatsache, dass wir Leib sind für unser Denken.
Ja.
Letzte Bemerkung noch, wenn du jetzt so die Brücke zur Philosophie auch schlägst. Die Wahrnehmung der Kultur ist natürlich auch eine Wahrnehmung der Sprache in einer Kultur. Also Sprache habe ich nur als Kultur, in einer konkreten bestimmten Kultur, unter bestimmten klimatischen Verhältnissen, unter bestimmten geografischen Verhältnissen, unter bestimmten geschichtlichen Verhältnissen. Das bestimmt die Kultur, das bestimmt die Sprache in dieser Kultur. Und jetzt kommt die Pointe, und das wäre dann auch ein gewisser Übergang schon zur nächsten Folge wahrscheinlich. Das bestimmt dann eben auch unser Denken.
Ja.
Es gibt kein abstraktes Denken. Ich kann mir vorstellen, dass es ein abstraktes Denken gibt, aber das ist eben falsch abstrakt. Ich muss immer verstehen, von welchen Voraussetzungen her ich bestimmte Vorstellungen entwickle.
Ja. Also das wird uns noch beschäftigen. Wir haben im Vorfeld schon beschlossen, dass Herder vielleicht gerade, weil er zu den unterschätzten Philosophen seiner Zeit gehört, eine zweite Folge wert ist, in der wir ganz besonders auch nochmal versuchen, Herder sprachphilosophisch einzuholen und auch hier Linien in unsere Gegenwart auszuziehen, weil er da schon auch ganz viel drüber nachgedacht und drüber geschrieben hat. Und für ihn natürlich die Wahrnehmung
wie du das jetzt gesagt hast, die Wahrnehmung anderer Menschen, anderer Kulturen auch ganz stark verbunden war mit einer Wahrnehmung und Wertschätzung ihrer, der Eigenheiten ihrer Sprache.
Ja.
So. Können wir vielleicht in einem letzten Gedankengang, könntest du noch versuchen, einige theologische Linien auszuziehen im Blick auf das Werk Herders? Also du hast schon angedeutet, dass er, dass seine, sein Blick auf die Welt und sein Blick auf den Menschen oder eben nicht den abstrakten Menschen, sondern die Menschen in ihrer Verschiedenheit auch ganz entschieden schöpfungstheologisch motiviert war. Gibt es noch anderes, was wir jetzt theologisch von ihm mitnehmen können oder was, wovon wir uns anregen lassen können?
Ja, sicherlich, es lohnt sich generell bis heute, die Briefe, das Studium der Theologie betreffend zu studieren, die er an ein fiktives Gegenüber, einen Theologiestudenten, geschrieben hat. Also, wenn man sich da rein vertieft, denkt man, hoppla, das sind doch eigentlich dieselben Probleme, wie wir sie heute auch haben. Herder ist ein Bibelausleger von Rang, der die Texte des Alten, auch des Neuen, aber vor allen Dingen des Alten Testamentes in ihre Ursprungssituationen zurückgibt.
Ja.
Das ist für uns heute eigentlich selbstverständlich. Aber damals war das schon etwas Revolutionäres.
Mhm.
Der dabei sich auf der einen Seite anlegt mit dem orthodoxen Dogmatismus, wo im Grunde die Dogmatik sagt, wie ich die Texte zu verstehen habe, die christliche Lehre gibt das vor.
Was ein Text sagen darf.
Ja. Und welche Texte von daher relevant sind und welche nicht. Und gegenüber der Dogmatik, auf der, wenn man so will, linken, fortschrittlichen Seite eben ganz genauso, wenn wir etwa an die Religionsschriften von Immanuel Kant denken, wo der christliche Glaube aufgenommen und konsequent orientiert am Schema einer vernünftigen Religion uminterpretiert wird.
Ja.
Und dabei passiert genau dasselbe. Auch da weiß jemand eigentlich, was richtig ist. Er weiß es nur aus anderen Quellen und nimmt ganz selektiv Zugriff auf die Texte und bewertet sie dementsprechend auch als akzeptabel oder als nicht. Und das ist ein Verfahren, dem könnte sich Herder nie anschließen, weil er sagt, ich kann doch nicht von einem heutigen Standpunkt ausgehen und mir das erschließen, von da aus erschließen, was diese Texte eigentlich sagen wollen. Mhm. Also da gibt es regelrechte wunderbare Auseinandersetzungen, in denen er das auch macht. Ich kann das natürlich tun, aber dann darf ich nicht beanspruchen, dass ich etwas von den Texten verstanden hätte. Um eine aktuelle Parallelisierung zu ziehen, diesen Ansatz finden wir letzten Endes bei Paul Ricoeur, also einem nicht ganz unwichtigen französischen Hermeneutikphilosophen, der sagt, sich verstehen heißt sich verstehen vor dem Text, heißt dem Text nicht die eigenen begrenzten Verstehensbedingungen aufzuzwingen, das heißt, in ihm nur gelten zu lassen, was mir in meinen Kram passt, sondern eben von ihm so wörtlich ein erweitertes Selbst zu gewinnen.
Ja.
Ja, das ist natürlich unglaublich fruchtbar. Und nur so fangen eben die biblischen, wie auch alle anderen Texte, mehr oder weniger anzusprechen. Also diese Methode ist jetzt natürlich nicht nur eine exklusiv christliche, aber sie steht christlich natürlich unter der Verheißung, dass uns dann durch diese Texte hindurch, wenn wir sie in ihrem Eigenwert sehen, wenn wir sie an ihrer Zeit zurückgeben, wenn wir verstehen, was ein Prophetenwort in einer bestimmten geschichtlichen Situation für eine Bedeutung hat, dass wir dann eben da auch ganz anders angesprochen werden.
Ja.
Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich das auch theologisch erwartete Ineinander von Spiritualität und Exegese. Ja, also ich muss jetzt nicht mehr historisch-kritisch den Text erarbeiten und dann frage ich mich, was kann eigentlich heute noch gelten, und dann warte ich irgendwo auf eine Inspiration durch den Heiligen Geist, dass Gott mich anspricht, sondern ich lasse mich auf die Texte ein. Ich erarbeite sie im besten Sinne historisch, ich kontextualisiere sie, was ja nichts anderes heißt, ich gebe sie an ihre Zeit zurück. Und dazu braucht es auch das Hebräische und das Griechische, das konnte er. Und dann
durch diesen Wahrnehmungsakt hindurch begegnet mir etwas anderes. Und dem darf ich mich dann stellen, mit dem darf ich mich auseinandersetzen.
Ja, ja. Das ist ja eine interessante Parallele eigentlich zwischen der Art und Weise, wie Herder Menschen anderer Kulturen und Völker und Sprachgewohnheiten begegnet und wie er den Texten begegnet. Das ist ja auch keine zufällige Parallele, weil die Texte ja eigentlich Kondensat von Kulturen und Erfahrungen und Sprachgewohnheiten und so weiter sind. Und er geht eigentlich auch an biblische Texte mit einer ähnlichen, vielleicht muss man den Begriff der Haltung bemühen, mit einer ähnlichen Haltung an diese Texte heran, als wie er Menschen in seiner Gegenwart begegnet, die anderen Kulturen oder anderen Erfahrungswelten angehören, mit einer Neugier, mit einem Bedürfnis zu verstehen, mit einer Bereitschaft, auch das Fremde anzuerkennen und nicht vorschnell unter die eigenen Begriffe zu bringen und einzuheimen. Und das sind eigentlich erstaunliche Parallelen zwischen seinem, ich sage jetzt so, wie du das beschrieben hast, zwischen seinem Schriftzugang und seinem Menschenzugang.
Unbedingt. Also der Begriff der Haltung, des Habitus ist entscheidend. Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, diese Offenheit, diese Neugier, diese Bereitschaft zu hören und zu lernen. Mhm. Also wenn überhaupt, ist das die theologische Tugend schlechthin, nicht schon zu wissen, das eigene Wissen zum Maßstab zu machen, sondern wenn ich schon erkennen will, dann bitte auch offen, sonst wird mir das nicht gelingen. Nebenbemerkung, das ist natürlich eigentlich nicht nur eine theologische Tugend, sondern hier kulminieren richtige Theologie und richtige Philosophie. Wenn Aristoteles sagt, der Beginn der Philosophie ist das Staunen.
Ja.
Und staunen kann ich nur, wenn ich bereit bin, wahrzunehmen, dass da etwas anders ist, als ich mir das vorgestellt habe. Und genau dieser Habitus, diese Offenheit, theologisch formuliert, auch dieser Respekt, diese Demut vor dem anderen, dass ich nicht einfach überschreiben will, der ist die elementare Erkenntnisvoraussetzung. Grundsätzlich, das kann man bei Herder lernen.
Ja, es brennt mir jetzt schon auf der Zunge, doch noch zu fragen, über Herder hinausgehend auch, wo und wie denn das Moment der Kritik noch ins Spiel kommt, also in Begegnung mit Menschen, Kulturen, Erfahrungswelten und in Begegnung auch natürlich auch mit biblischen Texten. Wo und wie kann dann, wenn man jetzt diese Anerkennung des anderen mitbringt, diese Bereitschaft, sich auf andere Erfahrungswelten einzulassen, in die Texte einzutauchen, zu versuchen, die Kontexte zu berücksichtigen oder in die Lebenswelt von Menschen einzutauchen, dann irgendwann, und das hat ja auch in unserer Zeit eine ganz schmerzliche Relevanz, weil natürlich in Begegnungen mit Menschen eben nicht nur das Staunen dann da ist über die Andersartigkeit des anderen und so, sondern irgendwann vielleicht auch der Punkt kommt, wo man Beobachtungen macht und das Gefühl hat, das ist jetzt aber doch falsch, das ist jetzt doch kritikwürdig. Und das kann einem natürlich beim Lesen der Bibel genauso gehen. Also selbst wenn man eine hohe Bereitschaft mitbringt, anzuerkennen, das sind andere Zeiten, die Texte sind 2.000, 3.000 Jahre alt, andere Lebenswelten und so weiter und sich da versucht, so gut wie möglich reinzudenken, dann kann es doch immer noch sein, dass einem ein Text nicht nur fremd bleibt, sondern dass man darin auch Abstoßendes oder Verurteilenswürdiges sieht.
Ja, aber wenn ich so etwas sehe, dann ist das immer auch eine Auskunft über mich selbst.
Ja.
Das wäre jetzt mal das Erste. Das ändert nichts daran, dass Kritik auch angemessen sein kann. Mhm. Aber das muss ich mir immer klar machen.
Ja.
Urteil über andere sind immer auch ein Urteil über mich. Und das Zweite ist, dass ich sehr vorsichtig damit sein muss, weil ja, wie du eben formuliert hast, solche Texte auch Erfahrung im Grunde zusammenfassen. Mhm. Das heißt, da muss ich immer auch schon überlegen, wer bin ich im Gegenüber zu solchen Texten, der sich dann ein Urteil anmaßt. Das heißt, man wird aus dieser Perspektive immer auch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass die Kritik verboten ist, also bitte auf keinen Fall so hören. Aber es bedeutet, dass ich selber reflektiere, was ich tue. Und das war eben auch Herders zentrale Einwand gegenüber Kant. Und jetzt geht's nochmal um die Frage, gibt's denn trotzdem die Möglichkeit einer kritischen Perspektive?
Ja.
Eben, aber durch das Gespräch, dadurch, dass ich eben quasi die Manifestation des Menschlichen, um seinen Begriff zu gebrauchen, der Humanität eben nebeneinander stelle und dann eben im Licht anderer Ausbildungen von Humanität auf einmal hier eine Erscheinung sehe, die ich kritisch hinterfragen kann. Auf der Basis der Erfahrungen, die an anderer Stelle gemacht worden sind, ja. Aber ich habe eben nicht den Gottesstandpunkt, sondern wir begegnen einander als Gleiche untergleichen und wir haben auf dieser Basis dann auch das Recht, miteinander in ein kritisches Gespräch zu treten. Mhm. Und dieses kritische Gespräch kann dann eben auch bedeuten, dass ich sage, diese Manifestation von Kultur ist einseitig oder sie ist gefährlich oder es hat sich eben gezeigt im Licht späterer Epochen, dass sie hochproblematisch ist. Sie war es vielleicht nicht in der damaligen Zeit, aber ich entdecke jetzt im Rahmen der Konsequenzen und ihrer Reflexion, dass wir zu bestimmten Korrekturen genötigt sind. Und dann würde Herder fast hegelianisch sagen, darin bricht sich dann eben auch die humane Vernunft Bahn, dass sie nochmal einen Schritt weiter geht, das Alte aufhebt und auf einer neuen Ebene zu neuen Erkenntnissen kommt. Mhm. Was Herder auszeichnen würde, wäre, dass er dann nicht sagt, das Alte ist falsch, sondern es hat zu seiner Zeit eben auch sein Recht gehabt, aber modern gesprochen, ich muss eben auch die Wirkungsgeschichte als eine neue Hervorbringung von Kultur mit berücksichtigen. Also wenn ich etwa darüber nachdenke, bleiben wir bei der Bibel, wie bestimmte biblische Texte bestimmte Wirkungsgeschichten gehabt haben. Da kann ich ja nicht einfach sagen, die Bibel ist Gottes Wort, also das interessiert mich nicht, sondern ich habe die Bibel ja nur als ein Traditionsphänomen vorliegen, ja, mit der Geschichte, die sich mit ihr verbindet. Und das heißt, bei der Auslegung, bei der Reflexion, bei der Anwendung muss ich natürlich fragen, wie haben bestimmte Texte gewirkt und wo muss ich heute womöglich auch flankieren oder anders urteilen.
Ja. Also habe ich dich richtig gehört, dass ein entscheidender Punkt, den du auch auf dem Hintergrund von Herders Denken stark machen würdest, in der Begegnung mit Menschen, Kulturen und in der Begegnung mit Texten, die natürlich von Menschen im Kontext von Kulturen auch geschrieben wurden, ist diese Innenperspektive eigentlich sehr wichtig, dass man sich genügend für den anderen oder das andere interessiert, um in einen Austausch auf Augenhöhe zu kommen, und Kritik äußert sich dann nicht quasi von außen aus der Gottesperspektive, aus dem Überblick auf die Phänomene, sondern von innen heraus aus einem zumindest partikularen Einblick in die Lebenswelt des anderen.
Ja.
Also das ist ein entscheidender Unterschied.
Das ist ein entscheidender Unterschied, um einen heute gern gebrauchten Begriff zu gebrauchen. Es geht um den Respekt vor dem anderen.
Ja.
Ja, um die Achtung. Ich könnte jetzt nochmal auf das Othering hinweisen, ja. Und das wiederum hat eine theologische Basis. Ich würde jetzt nicht behaupten, das wäre vermessen, dass nur der christliche Glaube zu einer solchen theologischen Basis anleitet, aber er tut es in ganz ausgezeichneter Weise. Mhm. Wenn auch so Leute wie Emmanuel Levinas darauf hinweisen, dass die Würde des Menschen im Grunde in der Gottesebenbildlichkeit begründet ist, die uns im Angesicht des anderen entgegenkommt, ja. Das ist so ein Konzept, das sehr, sehr schön auch das von Herder weiterführt. Erst diese Gottesebenbildlichkeit, dieses Wissen darum, der ganz anders ist, ist auch ein Geschöpf Gottes, ist von ihm gewollt und geliebt, führt zu diesem Respekt, der den Impuls hemmen kann, das ist ja doof, das ist ja schlecht, weil es anders ist. Mhm. Das ist der normale Impuls, der uns anthropologisch eben auch mitgegeben ist. Wir sind Gemeinschaftswesen, wir fragen nach dem, was uns zusammenhält, und wir grenzen instinktiv das ab, was nicht so ist wie das, was wir gemeinsam leben. Ich glaube, du hast eben ganz kurz auch darauf Bezug genommen. Aus der Anthropologie, aus der Ethnologie wissen wir, dass vielfach der Begriff für den Angehörigen des eigenen Stammes derselbe Begriff, dasselbe Wort ist wie das Wort für Menschsein. Also eigentlich ist Mensch richtig Mensch, nur der, der zu meinem Stamm, zu meiner Sippe letzten Endes gehört. Und im Umkehrschluss alle, die nicht dazu gehören, bei denen ist das Menschsein mindestens fraglich.
Ja.
Ja. Also da bildet sich diese Grundstruktur raus und die bedeutet eine elementare Herausforderung für unser Zusammenleben, gerade in einer so fragmentierten Gesellschaft. Die Milieuforschung sagt ja, wir haben im Grunde in den westlichen Gesellschaften es mit Stammesgesellschaften zu tun, die ebenso auch miteinander letzten Endes umgehen, dass sie ständig dabei sind, einander auszugrenzen. Und jetzt schließt sich der Kreis in die Gegenwart wieder. Hier hätten wir eine theologische, philosophische, ethische Maßgabe, wie wir anders miteinander umgehen können, ja, ohne dabei unkritisch zu werden. Und das Unkritische können wir dann vermeiden, wenn wir uns genau auf das Gespräch mit den anderen einlassen. Das darf hart sein, das darf kontrovers sein, aber allein die Tatsache, dass es Gespräch ist, du sagtest eben auf Augenhöhe, wenn wir das hinkriegen, bedeutet schon, dass ich den anderen grundsätzlich akzeptiere.
Ja, ja. Ich finde das faszinierend. Ich will das nicht zu weit treiben, aber diese Idee der Menschlichkeit, du hast jetzt gesagt, oft ist es sogar bis in den Sprachgebrauch hinein,
ja,
hat es sich niedergeschlagen, dass man sich und seinesgleichen als normativ menschlich bestimmt und das andere ist dann irgendwie nicht in gleicher Weise menschlich. Und mit Herder könnte man sagen, er ist von der Menschlichkeit des anderen ausgegangen und hat genügend Respekt und auch Neugierde mitgebracht, die Menschlichkeit auch im Anderen, im Fremden zu entdecken. Und gleichzeitig braucht es irgendwie, und das hast du, wenn ich dich recht verstanden habe, hast du jetzt auch theologisch irgendwie verwurzelt, braucht es einen Begriff der Menschlichkeit, der dann doch auch etwas Normatives hat. Also, weißt du, mir ist das nur gerade in den Sinn gekommen, die Anschläge in Israel, die Terroranschläge der Hamas, und wenige Wochen später hat man dasselbe dann von den Militäreinsätzen Israels im Gaza gesagt. Ich habe das kurz recherchiert, weil mich das interessiert hat. Da wird dann sehr schnell der Begriff des Unmenschlichen gebraucht. Ja, ja. Da sagt man dann, was da passiert ist in Israel, was die Hamas da an diesen unschuldigen Musikfestivalbesuchern getan hat, das war unmenschlich. Und ich finde das einen interessanten Reflex. Man beobachtet grausame Verbrechen wieder gegen die Menschlichkeit und sagt, das ist unmenschlich. Wenn man jetzt einen rein beobachtenden, empirischen Zugang hätte, würde man sagen, nein, das ist zutiefst menschlich. Das passiert nämlich seit Tausenden von Jahren. Menschen schlachten sich ab, bringen Frauen und Kinder um, vergewaltigen Mädchen. Das ist menschlicher geht's gar nicht.
Ja,
und da hätte Herder jetzt auch in der Begegnung mit anderen Völkern und Kulturen sagen können, sein Begriff des Menschlichen, des allgemein Menschlichen hätte sich dann in einer Art und Weise ausgeweitet, dass er eigentlich nicht mehr brauchbar gewesen. Oder dass einfach alles, was unter Menschen vorkommt, auch menschlich ist. Und das war ja auch nicht der Fall. Also, mhm, weißt du, was ich meine?
Ja,
es ist dann doch ein Begriff des Menschlichen. Und bei Herder, wie du das beschrieben hast, war das auch so in einem gewissen Entwicklungsdenken drin, dass sich ein Begriff des allgemein Menschlichen, aber auch im Sinne der Humanität, der Solidarität, des Respektes, der Menschenwürde, könnte man modern sagen, dass sich das da drin abzeichnet.
Richtig. Vielleicht kann helfen, zu verstehen, worum es geht, wenn man einen modernen katholischen Religionsphilosophen und Soziologen nochmal zu Hilfe nimmt, den Hans Joas. Und Hans Joas hat sich in einem seiner wichtigsten Werke die Aufgabe gestellt, das Konzept Menschenwürde zu begründen.
Ja.
Jetzt stehen wir ja in der praktischen Philosophie vor der Herausforderung, dass wir ganz große Probleme haben, damit normativ zu werden, weil alle Kriterien, von denen wir ausgehen, letzten Endes ja auch wieder historisch bedingt sind.
Ja.
Also selbst so Konzepte wie Menschenwürde, Menschenrechte sind eben in einer bestimmten Zeit entstanden. So, ja. Also wir behaupten gerade nicht, dass sie vom Himmel gefallen sind. Mhm. Und wie kann ich normativ werden? Oder wie kann ich etwas begründen als plausibel? Eine Haltung, einen Habitus.
Ja.
Gerade nicht mehr dadurch, dass ich moralisch werde. Das ist der ganz große Irrtum. Dass ich anderen Menschen meine vorschreiben zu können, ich habe hier ein Kriterium und ihr müsst euch letzten Endes danach richten.
Ja.
Und Hans Joas geht einen anderen, einen geschichtlichen Weg, den ich unglaublich spannend finde, der im Grunde der Weg Herders auch ein Stück weit ist. Er sagt, wenn wir die Geschichte verfolgen, also mit all den Gräueln, die du eben ja kurz auch angesprochen hast, dann sehen wir doch, dass bestimmte Konzepte vernünftig reagieren auf bestimmte schreckliche Erfahrungen.
Ja.
Also, das Konzept der Menschenwürde reagiert auf Defizite im Menschlichen, ja? Das Konzept der Menschenrechte oder Sklavenbefreiung und so weiter. All diese modernen Konzepte, die für uns in diese Semantik hineingehören, haben einen geschichtlichen Ursprung. Mhm. Wir haben als Deutsche vor allen Dingen jetzt die Erfahrung der Shoah auf dem Buckel.
Mhm.
Und ich kann daraus jetzt nicht einfach normativ etwas ableiten, aber ich kann etwas lernen und ich kann im Hinblick auf die Art und Weise, wie wir als Menschen am besten miteinander umgehen,
mhm,
aus der Geschichte lernen.
Ja.
Und das ist nichts anderes, als dass ich eben auf bestimmte Epochen gucke, auf ihr Miteinander und Wiedereinander und sehe, wie sie aufeinander einwirken und dann einen immer besseren Begriff auch der Humanität des Menschen, ja, bekommen.
Und ja, das ist eigentlich sehr nahe bei dem, was Herder vorgeprägt hat.
Absolut.
Ja.
Ja.
Peter, das war jetzt wir sind an Orten durchgekommen, die wir gar nicht vorbesprochen haben.
Das
aber
ist
das
so,
war
ja
umso spannender. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt einen Zugang zu Herder bekommen, auch zu einem unterschätzten Denker, Philosophen, Philologen, Kultur, Anthropologen, der ganz vieles vorwegnimmt, was in unserer Zeit auch bedeutsam sein kann, auch in Gesellschaft und Politik. Und vielleicht mögt ihr ja mal bei Herder reinschauen. Und sonst werden wir auf jeden Fall eine zweite Folge noch machen, die sich dann besonders mit der Sprachphilosophie und der Sprachauffassung Herders befasst. Vielen Dank, Peter.
Sehr gerne.
Wir hören uns.
Wir hören uns.
RefLab.